Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was haben Donald Trump und der Rapper Kanye West gemeinsam? Beide sind sehr von sich überzeugt, halten sich für die Besten in ihrem Fach. Der eine in der Politik, der andere in der Musik. Allerdings ist das bei beiden keine gesunde Form des Egoismus, sondern eher eine Selbstüberschätzung ihrer eigenen Leistung, gepaart mit einem übergroßen Geltungsbedürfnis. Sowohl Donald Trump als auch Kanye West gelten beide als Narzissten. In der Liste der psychiatrischen Krankheitsbilder ist Narzissmus als Persönlichkeitsstörung klar definiert. Und doch scheint es so, als ob das Phänomen allgegenwärtig sei. Ist es vielleicht sogar vorteilhaft, narzisstisch zu sein? Garantiert es vielleicht sogar gesellschaftlichen Erfolg? Oder ist die krankhafte Selbsterhöhung die Kehrseite der kapitalistischen, individualisierten Gesellschaft? Und was bedeutet es dann, psychisch gesund, also eben nicht narzisstisch zu sein? Persönlichkeitsstörung als Norm oder sind wir alle Narzissten? Ein Feature von Kai Adler.
Nobody knows the system better than me.
Nobody knows politicians better than I do.
Nobody knows. Nobody's better.
Nobody's stronger.
There's nobody bigger or better at the military.
Der amerikanische Präsident Donald Trump in einem Zusammenschnitt auf YouTube.
Nobody loves the Bible more than I do.
There is nobody that respects women more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Trump, der Narzisst, der selbstverliebte Egozentriker, der Empathielosigkeit und Selbstsucht zur Formel seiner Politik erklärt zu haben scheint. Oder? Vielleicht gar ein Psychopath im Amt? Immerhin unterschrieben über 60.000 US-amerikanische Psychiater die Petition Duty to Warn des amerikanischen Psychotherapeuten und Princeton-Absolventen John Gardner. Darin fordern sie, Donald Trump des Amtes zu entheben, denn er sei psychisch krank. Unter anderem attestierten sie ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. John Gardner in einem Fernsehinterview.
Keine Frage, unser Leben ist in Gefahr, weil die Person, die die Macht über die Atomwaffen in der Hand hält, psychisch ungeeignet ist. Ein Soziopath, der mental abgebaut hat, der Wahnvorstellungen hat, paranoid und narzisstisch ist. Verschiedene Autoren, darunter Republikaner, Demokraten, Ex-Militärs, verschiedene Senatoren, sie alle sehen diese große Gefahr, die von ihm ausgeht.
Doch Trump ist kein Einzelfall. Glaubt man Publikationen und Ratgebern, haben wir es geradezu mit einer Narzissmus-Epidemie zu tun. Und auch im Netz finden sich unzählige Plattformen und Foren zum Thema.
Für Überlebende narzisstischen Missbrauchs.
Support Forum for Narcissistic Abuse.
Vernetzen Sie sich mit Gleichgesinnten.
Forum Umgang mit Narzissten.de.
Narzissmus.net. Das Portal für und über die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Healing from your narcissistic parents. Und so weiter. Dabei ist der Narzissmus-Trend nicht neu. Bereits 1979 hatte der US-amerikanische Soziologe Christopher Lash mit seinem Bestseller The Culture of Narcissism ausgerufen. Doch Lashs Bestandsaufnahme einer zunehmend auf Egoismus, Selbstdarstellung und Empathielosigkeit basierenden Gesellschaft erscheint heute geradezu putzig und antiquiert. Was wohl daran liegen mag, dass es zu Lashs Zeiten noch keine sozialen Medien gab.
Vielen Dank für 5 Millionen Abonnenten.
Gerade sie scheinen für Narzissten und Selbstdarsteller der ideale Ort zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Glamorous Life of Freaky. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, denn ich treffe heute eine der herausragendsten.
Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Sarah Time und heute löse ich das Geheimnis auf.
Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber warst du denn schon mal verliebt, so wirklich? Ich glaube, ich habe einfach noch nie jemanden gefunden, der mich mehr fasziniert als mich selbst. Das wundert mich gar nicht, ehrlich gesagt, das wundert mich echt nicht. Ist auch so.
Dass Social Media mindestens mitverantwortlich dafür sind, dass wir in einer zunehmend narzisstisch geprägten Gesellschaft leben, daran scheint kein Zweifel.
Sind Sie ein Social Media Narzisst?
Fragt etwa das britische Magazin Forbes. Die deutsche Zeitung Die Welt erklärt, wie sich Narzissten in sozialen Netzwerken leicht entlarven lassen. Und die englische Daily Mail weiß gar, dass unter den sozialen Netzwerken Instagram, die für Narzissten interessanteste Plattform sei. Doch welche Zusammenhänge zwischen Narzissmusboom und Internetnutzung lassen sich wissenschaftlich belegen? Der Medienexperte und Psychologe Markus Appel.
Wir und viele andere Wissenschaftler unterscheiden zwischen zwei Unterformen vom Narzissmus. Das eine ist so eine hochtrabend prahlerische Art und Weise, das ist so der prototypische Narzissmus. Und das zweite ist eher so was Zurückgezogenes, also so eine fragile Form von Narzissmus. Je nachdem, welche Art von Narzissmus man betrachtet, fallen die Zusammenhänge mit Social-Media-Nutzung dann auch unterschiedlich aus. Bei dem hochtrabend prahlerischen haben wir so kleine bis mittelgroße Zusammenhänge gefunden, also über verschiedene Studien hinweg. Bei dem zurückgezogenen Form haben wir keine Zusammenhänge mit Social-Media-Nutzung gefunden.
Narzissmus ist also nicht gleich Narzissmus. Und die Zusammenhänge mit Social-Media-Nutzung sind nicht so offensichtlich, wie sie scheinen.
Die Zusammenhänge sind aggregiert über ganz viele Personen und sie sind relativ schwach. Das heißt, so alarmistische Thesen, die man manchmal liest, dass das Netz Narzissten heranzüchtet, da wäre ich vorsichtig. Also auf der Datenbasis, die wir uns angeschaut haben, kann man solche alarmistischen Thesen nicht verbreiten. Und natürlich gibt es auch Aktivitäten im Netz, da ist Empathie eigentlich im Vordergrund und die Verhaltensweisen auch auf Social Media sind dann vielleicht eben nicht die der Selbstpräsentation dienenden, sondern eben ganz anderen Motiven folgend.
Wer oder was ist dann dafür verantwortlich, dass wir unter einer Narzissmus-Epidemie leiden, vor der uns zahlreiche Publikationen warnen? Als eigene Persönlichkeitsstörung wurde Narzissmus 1982 in das Klassifikationssystem der American Psychiatric Association aufgenommen. Bei der WHO hingegen rangiert Narzissmus unter dem diagnostischen Kürzel F608 lediglich als Restkategorie der sonstigen Persönlichkeitsstörungen.
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, NPS, zeichnet sich durch gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus. Typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und um Bewunderung für sich zu werben.
Heißt es bei Wikipedia.
Gemeint ist eine Persönlichkeitsproblematik bis Persönlichkeitsstörung, und zwar des Selbstwertes.
Hans-Joachim Marz, Psychiater, Therapeut, Autor des Buches »Die narzisstische Gesellschaft«.
Man kann, ich glaube, den Narzissmus am besten dann verstehen, wenn man die Ursachen bedenkt. Also die Ursachen liegen immer in der frühen Kindheit. Und zwar geht es darum, ob ein Kind sich grundsätzlich angenommen, verstanden, bestätigt, gut versorgt weiß. Also im Grunde genommen, ob es sich geliebt erfährt.
Freud spricht noch von einem primären, frühkindlichen Narzissmus. Das Kind glaubt sich allmächtig und lernt durch Frustration diese Allmachtsfantasien zu überwinden und sich in Bezug zum Gegenüber zu setzen. Freud schreibt den Narzissmus noch vorrangig dem Weibe bzw. dem weibischen Manne zu. Heute scheint es, glaubt man verschiedenen Studien, vor allem ein männliches Phänomen zu sein. Ob der Narzissmus behandelbar sei, darüber stritten unter anderem die beiden Analytiker Otto Kernberg und Heinz Kohut. Kohut betonte die Bedeutung der Empathie des Therapeuten bei der Behandlung des Narzissten. Allen Theorien gemein ist, dass es sich bei der narzisstischen Störung um das Ergebnis eines fehlgelaufenen frühkindlichen Beziehungsgeschehens handelt. Doch schaut man ins Netz, so braucht es für die Diagnose keine komplizierten psychoanalytischen Theorien.
Sind Sie ein Narzisst?
Online-Tests versprechen Klarheit über unser modernes Selbst.
Reden Sie gerne ausführlich darüber, was Sie können und was Sie geleistet haben, und genießen Sie dann die bewundernden Blicke Ihrer Gesprächspartner?
A.
Nein, so eine Prahlerei ist mir eher unangenehm.
B.
Ja, aber nur, wenn ich auf einen Erfolg wirklich stolz bin, weil ich hart dafür gearbeitet habe.
C.
Ja, natürlich. Schließlich habe ich die Bewunderung der anderen auch mehr als verdient.
Schwierig. Welche Antwort würde mich wohl als Narzissten entlarven?
Was ist Ihnen in Beziehungen wichtig?
A.
Ich möchte, dass mein Partner glücklich ist. Deshalb unterstütze ich ihn, wo ich nur kann.
Ja klar, aber...
B.
Ausgewogenheit. Nur wenn sich beide unterstützen, können beide ihre Ziele erreichen.
C.
Ich brauche jemanden, der zu mir aufschaut. Jemand, der mir den Rücken frei hält und mich bedingungslos unterstützt. mich.
Scheint sich eher um das ultimative Idiotenscreening zu handeln. Schauen wir lieber bei den antiken Vorbildern.
Durch die aonischen Städte, berühmt als Seher der Zukunft, gab dem fragenden Volke Tiresias treffende Antwort.
Heißt es am Beginn der Geschichte von Narzissus und Echo in Ovids Metamorphosen. Der schöne Narzissus ist kein Kind der Liebe, sondern der Gewalt. Der Flussgott Kephisos vergewaltigt die Nymphe Leriope, die daraufhin schwanger wird und einen Sohn gebiert. Narzissus ist so schön, so anziehend, dass ihm die Nymphen verfallen. Leriope will nun vom Seher Tiresias wissen, ob ihrem Sohn ein langes Leben beschieden sein wird, und erhält die Antwort: nur solange sich Narzissus selbst fremd bliebe.
Er konnte wie Knabe erscheinen und Jüngling. Mancher begehrete sein der Jünglinge, manche der Jungfrauen. Aber es war so grausam, der Stolz der blühenden Schönheit. Keiner rührete jenen der Jünglinge, keine der Jungfrauen.
Bei Ovid wird der Jüngling von allen geliebt. Er selbst aber ist unfähig, die Liebe zu erwidern und einen anderen als sich selbst zu lieben. Darin ähneln die psychologischen Erklärungsmuster dem griechischen Mythos. Narzissmus ist den Bindungsstörungen zugeordnet, für die insbesondere die ersten drei Lebensjahre eines Menschen ursächlich sind.
Bei den Bindungsstörungen geht es natürlich in erster Linie um mütterliche Beziehungsstörungen. Und da habe ich Begriffe gefunden, die das ziemlich gut ins Bild setzen. Also die narzisstische Störung ist mit Muttermangel verbunden, also einen Mangel an mütterlicher, liebevoller Zuwendung.
Die Bindungstheorie hat ihre Anfänge in den 1940er Jahren und geht zurück auf den britischen Kinderpsychiater John Bowlby, der die frühe Mutter-Kind-Beziehung und deren Auswirkung auf die spätere Bindungs- und Liebesfähigkeit in den Fokus stellte. Weiterentwickelt wurde sie zunächst in den 50er Jahren von der Amerikanerin Mary Ainsworth, die die Auswirkungen früher Mutter-Kind-Trennungen auf die Persönlichkeitsentwicklung erforschte. Ihre Ansätze bildeten die Grundlage weiterer bindungstheoretischer Forschungsarbeit. Sie ist heute längst anerkannt und wegweisend für Psychologie und Pädagogik.
Siehe der Knab, abirrend vom treuen Gefolg der Begleiter, rief: Ist einer all hier? Und all hier, antwortete Echo. Jener staunt und mit spähendem Blicke sich umsieht, rufet er: Komm! Laut auf. Komm! Ruft sie dem Rufenden wieder. Rückwärts schaut er, keiner erscheint.
Ovid erzählt den Mythos von Narzissus zusammen mit dem der Nymphe Echo. Während Narzissus unfähig ist, einem anderen als sich selbst zu begegnen, ist Echo dazu verdammt, immer nur die Rufe des anderen zu imitieren. Echos selbst hat jenseits des anderen keinerlei Substanz, während der andere für Narziss keine Substanz außerhalb des eigenen Selbst hat.
Hallo liebe YouTube-Freunde, hier ist wieder Anna Aurora mit dem nächsten Video zum Thema narzisstischer Missbrauch.
Hi, hallo und herzlich willkommen bei Narzissmus verstehen. Mein Name ist Marie und heute geht es um das Thema Narzissten, magische, verbundene Momente entzaubert.
Also, jetzt geht es um ein ganz großes Thema und zwar ist es ja so, meiner Ansicht nach, dass Narzissmus und narzisstischer Missbrauch unfassbar süchtig machen.
Die Beziehung mit einem Narzissten ist, glaubt man den Online-Tutorials, offenbar schwierig.
Zur Erinnerung, ein Narzisst ist ein egoistischer, selbstverliebter und selbstsüchtiger Mensch, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Wollen von allen bewundert werden, aber haben im Kern ihres Wesens eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl.
Das heutige Thema ist auch ein Thema, was angefragt wurde, nämlich was es eigentlich bedeutet, eine narzisstische Mutter zu haben und welche Auswirkungen das hat.
Viele reden von einer Störung, viele reden von, naja, manche halten uns sogar für dämlich, weil wir immer wieder zu ihm zurückrennen. Wenn ihr mich persönlich fragt, ist es eine Sucht und zwar eine richtige Sucht.
Für den Psychotherapeuten Manfred Thielen handelt es sich bei der narzisstischen Störung in erster Linie um eine Beziehungsstörung. Für ihn liegt das Problem des Narzissten nicht in übersteigerter, sondern in fehlender Selbstliebe.
Wir arbeiten mit dem kindlichen Anteil, der damals eben sich so überfordern musste, um die narzisstischen Bedürfnisse der Eltern zu befriedigen. Aber merkte, dass er eigentlich oder sie in ihrem wahren Selbst gar nicht gemeint waren. Und das ist dann so ein Punkt, wenn die dann erkennen, dass der Therapeut symbolisch sie mehr wirklich als Personen erkennt in ihrem wahren Selbst, dann ist es oft wirklich ein tiefes Aha-Erlebnis für die Menschen. Aha, es ist doch möglich. Ich muss meine Skepsis gegenüber nahem Kontakt, dass die dann so langsam schmilzt und dass ich mich doch dann einlassen kann. Also Selbstliebe, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Selbstliebe und auf dieser Basis Selbstliebe, Fremdliebe.
Breit ich die Arme zu dir, so breitest du wieder die Arme. Lächle ich, lächelst du auch. Oft sah ich dir Tränen entrollen, wann ich Tränen vergoss. Und dem Wink auch winktest du entgegen. Auch so viel die Bewegung des lieblichen Mundes mir anzeigt, redest du Worte, die nicht zu meinem Ohre gelangen. Du bist ich. Nun merk ich, und nicht mehr täuscht mich mein Bildnis. Liebe verzehrt mich zu dir, und die Glut, die ich gebe, die nehme ich. Oh, wie möchte ich so gern vom eigenen Leib mich sondern. Was kein Liebender wünscht, ich wünsche mir fern das Geliebte.
Der Original-Narziss sehnt sich bei Ovid danach, ein Außer seiner selbst, ein Objekt zu lieben, und verzehrt sich doch nur nach dem eigenen Ich. Die Fähigkeit zur Objektliebe wird laut Psychoanalyse vor allem mit der ersten erfahrenen Bindung, der Beziehung zur primären Bezugsperson, also der Mutter, gelegt. Wie diese gelingt, bildet die Basis für die weitere Beziehungsfähigkeit im Leben eines Menschen. Hans-Joachim Marz.
Die ersten 3 Lebensjahre sind da entscheidend. Von daher ist gut zu verstehen, dass ich als Psychoanalytiker, als Psychotherapeut mit diesem Wissen natürlich ein großes Interesse habe, dass die Frühbetreuung der Kinder möglichst optimal geschehen kann. Und wenn wir in die gesellschaftlichen Verhältnisse blicken, dann müssen wir feststellen, das geschieht leider nicht. Also es wird eine frühe Fremdbetreuung favorisiert. Die kann nie so gut sein wie eigentlich eine gute Mütterlichkeit, weil die individuelle Aufmerksamkeit, das individuelle Gespiegeltwerden nicht so sein kann. Deshalb ist immer die Forderung, wenn man narzisstische Störungen verhindern will, die Forderung an die Politik, die Bedingungen für die Frühbetreuung so zu gestalten, dass Kinder eben jetzt mal positiv gesehen narzisstisch gesättigt werden. Und das betrifft vor allen Dingen die Ausstattung der Familien, der Eltern, der Mütter, die Zeit brauchen, am Anfang 1-2 Jahre mindestens für ihre Kinder da zu sein.
Klingt vorgestrig? Also Mütter zurück an den Herd? Nein, betont Hans-Joachim Marz. Es ginge darum, eine Beziehungskultur auf Grundlage von hirnphysiologisch, bindungstheoretisch und entwicklungspsychologisch gesicherten Erkenntnissen zu fördern. Nicht darum, Karrieren von Müttern oder auch Vätern, die in der frühen Zeit erste Bezugsperson für das Kind sind, zu behindern. Das dürften keine Gegensätze sein. Politisch und ökonomisch seien solche Vorhaben durchaus umsetzbar.
Es ist nur die Frage, wie es eben durch die verschiedenen ökonomischen oder politischen Verhältnisse unterstützt wird. Also ich beklage eher, dass der Feminismus das Mütterliche so nicht zu einem Wert erklärt, was aus meiner Sicht schwer zu verstehen ist. Es muss überhaupt keinen Konflikt geben zwischen Mütterlichkeit oder eben Kinderbetreuung und Beruf und Karriere. Das sind politische, ökonomische Entscheidungen.
Doch das Problem ist nicht eines, das nur Familien oder etwa nur die Mütter anginge, so Hans-Joachim Marz. Auch die Frage danach, wie unsere Gesellschaft wirtschaftlich gestaltet ist, sei von Bedeutung. Unser Wirtschaftssystem mit seinem Mantra vom ständigen Wachstum spiegele geradezu eine narzisstische Dynamik wider.
Ich denke, dass die Wirtschaftsform, also das ständige Bestreben nach materiellem Wachstum, eine nun ökonomische, gesellschaftliche Form eines kollektiven Narzissmus geworden ist. Ich habe ja dafür den Begriff der Normopathie gefunden, also dass etwas Gestörtes, in dem Falle eine narzisstische Störung, nicht mehr als solche wahrgenommen wird, wenn eine Mehrheit davon betroffen ist, dass eine Gesellschaft, die eben ein unbegrenztes materielles Wachstum kein Beziehungswachstum, also ein materielles Wachstum, in den Mittelpunkt stellt, die Folge einer narzisstischen Normopathie geworden ist. Und das passt alles dazu. Also das ist eine Grenzenlosigkeit, eine Süchtigkeit. Und wir im Grunde genommen ja die Folgen schon längst sehen und wie Süchtige nicht innehalten können. Also die Folgen in der Klimakatastrophe, in der Umweltzerstörung, in den zunehmenden sozialen Ungerechtigkeiten, den Spaltungen zwischen Arm und Reich, letztlich den Kriegen um Ressourcen des weiteren materiellen Profitgewinns. Also wir erkennen bereits die Folgen einer solchen narzisstischen, normopathischen Gesellschaftsentwicklung, die eben mehrheitlich von Menschen mit einer narzisstischen Problematik ausgestaltet wird.
Man muss keine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, um Manager oder Politiker zu werden, aber es hat gewisse Vorteile.
Schreibt die Schriftstellerin Karin Duwe in ihrem 2014 erschienenen Buch »Warum die Sache schief geht«. Es ist eine Bestandsaufnahme einer pathologischen Gesellschaft, die trotz Klimakatastrophe nicht von ihrem, von Gier und Selbstsucht bestimmten Handeln lassen kann. Duwe zitiert unter anderem eine Studie des US-amerikanischen Wirtschaftspsychologen Paul Babiak. Demnach ist der Anteil von Psychopathen in der Politik und im gehobenen Management höher als in den Hochsicherheitstrakten amerikanischer Gefängnisse. Bringen uns, wie Duwes Untertitel behauptet, also tatsächlich Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen um unsere Zukunft?
Es ist heute immer noch so, dass in vielen Unternehmen Personen, meistens sind es männliche Personen, eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur mit Sicherheit sehr hilfreich ist. Und zwar hilfreich, um überhaupt in solche Positionen zu kommen.
Sagt Christoph Schneck, Manager-Coach und Ökonom. Er hat selbst jahrelang Unternehmen geleitet und coacht heute Menschen in Führungspositionen. Promoviert hat er zum Thema Narzissmus im Management.
Narzissten machen auch oft große, gute Anfangserfolge. Die Frage ist, ob sie die Leistung dauerhaft halten können. Das ist oft nicht der Fall. Aufgrund der Führungsschwäche, aufgrund der Empathieschwäche und aufgrund der Tatsache, dass sie nicht wirklich geeignet sind, langfristig stabile, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und da erlebe ich schon, dass da viele Karriereknicks da und gewaltige Karriereknicks haben, unter denen sie extrem leiden.
Und es leidet nicht allein der Narzisst. Viele Narzissten würden eine kollusive Allianz mit ihren Partnern und Kollegen eingehen, ähnlich wie Alkoholiker mit Co-Alkoholikern, die ein stilles Einvernehmen miteinander treffen.
Meistens sammeln sie eine Mannschaft um sich rum und sie infizieren das gesamte Unternehmen und da wird teilweise einfach auch Volksvermögen verbrannt. Also was mir eigentlich noch fehlt, ist auch ein gewisses politisches Bewusstsein für die Gefährdung von narzisstischen Persönlichkeitsanteilen in den oberen Unternehmensebenen. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem und das ist noch nicht genug angekommen. Also das ist so eine Dimension, die wird ganz, ganz, ganz selten oder so gut wie gar nicht bespielt. Aber schauen Sie sich die Dieselaffäre an, wie viele Milliarden da verbrannt wurden. Ja, schauen Sie sich die Geschichten Schremp an, wie viele Milliarden der an Volksvermögen verbrannt hat. Wir haben es nicht im Corporate Governance Codex irgendwie drin.
Dass Gesellschaftssysteme Auswirkungen auf die Persönlichkeitsmerkmale ihrer Mitglieder haben, ist bekannt. Dass dies auch im Falle Narzissmus zutrifft, legt eine Anfang 2018 von der Berliner Charité veröffentlichte Studie nahe. Demnach weisen Menschen aus der ehemaligen BRD höhere Narzissmuswerte auf als solche, die in der DDR sozialisiert wurden. Nach der Wende jedoch hätten sich diese Werte angeglichen, so die Studie. Doch ganz so einfach sei das mitunter nicht, meint Hans-Joachim Marz.
Den Narzissmus kann man unterteilen in das, was man das Größenselbst nennt und das Gegenteil wäre das Größenklein.
Das Größenselbst ist dem prahlerischen Narzissten, quasi dessen Prototyp, dem Angeber, dem Egomanen zu eigen. Das Größenklein hingegen jenem Narzissten, der nicht unbedingt sofort als solcher erkennbar ist. Ein vulnerabler Typus, der extrem empfindlich und kritikunfähig ist, ebenso manipulative Beziehungen führt wie sein Zwilling Prahlhans. Und auch jenen leisen Vertreter zeichnet eine starke Empathielosigkeit aus. Doch der vulnerable Narzisst leidet, statt anzugeben, und bekommt ebenso die Aufmerksamkeit. Beiden, Größen selbst und Größen klein, Gemein ist ein äußerst fragiles Ich. Denn entgegen gängiger Vorstellungen ist der Narzisst eben nicht jemand mit einer übergroßen Portion gesunden Egoismus. Sein Selbst hat keine Substanz. Er umkreist eine innere Leere.
Wenn man so will, kann man die beiden deutschen Staaten ehemals auch in der Richtung differenzieren, dass der Westen immer mehr das Größen selbst kultiviert hat. Also sei stark, setz dich durch, konkurriere. In der DDR war das Gegenteil. Da war man gut beraten, halt dich zurück, sei ja nicht so laut, werd nicht frech, werd nicht kritisch, bleibe im Kollektiv eingeordnet. Und so könnte man ganz allgemein sagen, dass die narzisstische Problematik im Westen mehr das Größen selbst und im Osten mehr das Größen klein kultiviert haben.
Jede narzisstische Störung trage in sich den Schmerz des erlittenen Liebesmangels. Hans-Joachim Marz spricht von einer narzisstischen Wut, die mitunter in die Gesellschaft hineingetragen werde, in eine Gesellschaft, die Sündenböcke und Feindbilder suche. Wie an die Stelle dessen Empathie und Toleranz pflanzen? Die Psychologin und Pädagogin Helle Jensen sieht dies auch als Aufgabe der Schulen. In ihrer Heimat Dänemark hat sie sich jahrelang mit dem Thema Empathieförderung beschäftigt. Sie hat Schulen evaluiert und Lehrer darin ausgebildet, ein empathisches Miteinander zu fördern. Es ist genau das, woran es dem Narzissten mangelt. Nun will sie diese Arbeit auch an Berliner Schulen implementieren.
Wir haben die Möglichkeit bekommen, ein Entwicklungs- und Forschungsprojekt zu machen, wo wir 3 Schulen über mehrere Jahre begleiten, mit Ausbildung für den Lehrpersonen, für die Schulleitung und auch Tage für Kinder und Eltern, wo es darüber geht, wie können wir mehr Beziehungskompetenz, mehr Achtsamkeit, mehr Empathie in die Schule Alltag reinbringen, um ein besseres Lernumfeld zu schaffen.
In der gängigen Lehrerausbildung und damit auch im Schulalltag fehle häufig ein Miteinander, das das Kind in seinem So-Sein bestätige. Oft würden Kinder allein für Leistung gewürdigt. Helle Jensen geht es um jenes So-Sein, das auch im frühkindlichen Kontakt Bestätigung und Spiegelung erfahren muss, damit das Ich narzisstisch gesättigt wird. Schule könne darin viel auffangen.
Wir sind mit einem Bedürfnis geboren, das die ganze Leben da ist. Und das ist das Bedürfnis, sich wertvoll zu spüren, anderen Menschen gegenüber. Und dieses Bedürfnis steuert ganz viel im Leben. Aber was ich für wichtig halte, ist, was ist es, dass diese narzisstische Person vermisst? Also es ist sehr oft echter oder authentischer Kontakt, dass dieses Mensch niemals gehabt haben.
Ich glaube, wenn man über Narzissmus redet, muss man ja auch über Donald Trump reden und von vielleicht Ratgebern, wie bewerbe ich mich korrekt und so weiter und so weiter. Und das sind doch viele Verhaltensweisen, die dort empfohlen werden oder die man als Modell, nicht der einflussreichste Mensch der Welt, zeigt da deutliche Tendenzen dieses Persönlichkeitszugs, die sehr charakteristisch sind und die vielleicht auch Leute viel stärker auch beeinflussen. Also diese Vorbilder und diese Ratschläge, die man hat, wie komme ich zurecht in dieser Gesellschaft, die in Richtung Narzissmus gehen. Was sind eigentlich Werte und nicht-narzisstische Aspekte, die man prinzipiell wertschätzt, aber wie können die in Gesellschaften, im kommunikativen Umgang, in verschiedenen Situationen stärker zur Geltung kommen?
So der Medienwissenschaftler Markus Appel. Bräuchte es demnach also andere Wertigkeiten, die uns aus dem narzisstischen Dilemma herausführen? Der Psychiater Hans-Joachim Marz.
Deshalb ist aus meiner Sicht das wesentliche Gegengewicht zu dem narzisstischen, materiellen, grenzenlosen Wachstum das, was ich unter Beziehungskultur verstehe. Ich weiß aus meiner Arbeit, wenn es gelingt, dass Menschen zu sich eine bessere Beziehung bekommen, Fehler, Schwächen und Begrenzungen erkennen und zugeben können. Und wenn sie das kommunizieren und mit anderen Menschen auch nicht mehr im Wettkampf liegen, das verstehe ich unter einer Beziehungskultur. Und da weiß ich, dass Menschen sehr viel mehr davon profitieren, als wenn sie wieder irgendwas Tolles, Äußeres erleben konnten, kaufen konnten und so weiter.
Vielleicht könnte uns das davor bewahren, dass es uns so ergeht wie dem antiken Vorbild. Denn das nahm bekanntlich kein gutes Ende.
Jetzt senkt er das Haupt kraftlos im grünenden Grase. Nacht umschattet die Augen, womit der Schöne bewundert. Schaut er sich selbst in stygischer Flut. Schon wird die Bahre besorgt und Brand und geschwungene Fackel. Doch ward nirgend der Leib. Für den Leib ein gelbliches Blümlein fanden sie, rings um den Kelch weichschimmernden Blätter gegürt.
Persönlichkeitsstörung als Norm oder sind wir alle Narzissten? Ein Feature von Kai Adler. Regie führte Klaus-Michael Klingsporn, Technik Bernd Friebel. Gesprochen hat Markus Hoffmann. Die Redaktion hatte Martin Hartwig.